Ich jetzt hier den beiden als Game Changer nehme.
Ja.
Und
warte mal, also erklär mir das gleich nicht als zweimal, sonst machst du es gleich nicht. Übrigens, wir laufen schon. So. Markus.
So. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du wieder da bist.
Ja.
Wir sind nach der Wahl und
es ist vollbracht.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Ich habe einen Kopfhörer, den setze ich mir jetzt nochmal auf. Ich habe dir den Kaffee gemacht, obligatorisch mit 3 Stückchen Zucker, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann sag ich mal, Vorspann ab. Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz. Der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Ich darf immer nie zweimal herzlich willkommen sagen, weil das ja schon im Vorspann drin ist. Aber ich sage aber trotzdem.
Du kannst auch ruhig zweimal begrüßen, das ist kein Problem.
Wir schreiben heute den...
Was haben wir heute? Den 12.
Den 12. November. Wir sind wieder mitten in der Kölner Innenstadt.
Tag 9 nach der Wahl.
Tag 9 nach der Wahl. Trump klagt immer noch und wir beklagen uns nicht, oder? Wie fällt dein vorläufiges Fazit aus?
Nein. Also... ja, aller Orten Entspannung jetzt, außer bei nahezu 50% der Wahlbevölkerung in Amerika. Aber das ist, glaube ich, jetzt weltweit mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Mal davon ausgehend, dass jetzt die ganzen, sagen wir mal, Theater, was wir im Moment nur erleben, die teilweise schon gescheiterten Klagen und die jetzt noch anstehenden Klagen von ihm, dass die eben jetzt auch, damit er sich nicht durchsetzen wird. Neuauszählungen werden zum Teil kommen. Das wird aber wahrscheinlich nichts mehr groß ändern oder mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr ändern. Ich denke mal, die Sache ist durch und wir werden am 20. Januar einen neuen vereidigten Präsidenten haben.
Und das We Will Win, das Donald Trump, der scheidende US-Präsident, getwittert hat, das nimmst du auch nicht so ernst. Er hat allerdings in Versalien getwittert.
Ja, also ich meine, Donald Trump ist ja in vielfacher Hinsicht atypisch gewesen für einen amerikanischen Präsidenten.
Ich schiebe dir das Mikro noch mal ein bisschen näher.
Und insofern ist das...
Es war ja interessant, also, man konnte an mehreren Stellen bei den Medien des Landes, Deutschlandfunk, FAZ, erfahren von klugen Menschen, die sich in der amerikanischen Verfassung und auch in der Juristerei der Vereinigten Staaten auskennen, welches Konzept womöglich von Donald Trump dahinter stecken könnte. Unter anderem habe ich dann mal erfahren von einem Staatsrechtler, der gesagt hat oder der erklärt hat, dass man, wenn man das sehr lange in die Länge zieht, dass dann irgendwann was im Verfassungsrecht in den USA noch steht, dass dann der Staat selber sagen kann, so, wenn wir jetzt kein Ergebnis haben, ich bestimme das. Es ist tatsächlich nur eine theoretische Option und ich glaube, das wäre
also
auch
das
nicht
wäre, durchsetzbar. Ich meine, ich habe diese Gerüchte auch gesehen, das hat sich auch auf Georgia bezogen, also das wäre schon
genau,
ein Staatsstreich light.
Ja.
Also,
ja.
Aber ich auch, dass er mit dieser ganzen Sache jetzt hier so ein bisschen seinen Weg vorbereitet, um eventuell nochmals zu kandidieren, das hat es, glaube ich, auch einmal gegeben in der amerikanischen Historie, keine Ahnung. Also, ich denke mal, das ist, also ich meine, auch die muss man sich mal vorstellen, selbst die Amtseinführung von Obama, damals durch W. Bush, die wurde ja richtig hervorragend begleitet von Bush. Mhm. Obama wurde sauber eingeführt, mit allen Dingen informiert und Biden hängt hier völlig in der Luft.
Bush, der Joe Biden allerdings ja auch schon gratuliert hat, ne? Das darf man auch nicht vergessen,
offiziell. Ja. Also... Es ist atypisch, was Bush da macht. Es ist auch mit Sicherheit kein Ruhmesblatt.
Was Trump da macht.
Entschuldigung.
Joe Biden als Peinlichkeit bezeichnet hat.
Ja, was sich auch zunehmend also grotesk darstellt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass das Ganze jetzt hier alsbald sich, wenn die erste Neuauszählung gemacht hat, die nicht zu nennenswerten Änderungen geführt hat, Thema Georgia, dass das dann relativ zügig auch beendet sein wird. Es gibt sowieso ja den Punkt, ich glaube am 14. oder 15. gibt es dieses Electoral College, da wo also die Wahlmänner zusammenkommen. Bis dahin müssen auch die Klagen formuliert und dieses ganze Theater muss dann schon organisiert sein, weil man kommt dann sukzessive auch unter Zuchtzwang. Nicht? Mhm. Interessant ist ja auch, wir werden da ja nochmal drauf zu sprechen kommen, die Sache jetzt hier eben mit dem Senat, da sieht es ja so danach aus, dass wir hier sagen wir mal, Mehrheit der Republikaner haben werden.
Was du ja aus Börsensicht gut findest. Ich aus politischer Sicht nicht gut, weil ich befürchte, dass die demokratische Präsidentschaft ähnlich wie beide Amtszeiten von Barack Obama mit einem Senat, der mit republikanischer Mehrheit stattfinden werden. Und das macht es natürlich zum Beispiel Gesundheitsvorsorge in Amerika, Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung, macht es natürlich sehr schwierig, solche Projekte tatsächlich durchzusetzen. Ich will dir mal eins
sagen, wer von uns beiden sitzt hier im blauen Hemd?
Hä? Du.
Also Sache ist nicht politisch, ja. Also,
okay.
Wenn ich jetzt sage, dass ich das Ganze halt, ich habe mein Handy nicht ausgestellt, dass nicht ich schlimm. Das Ganze, ich mach mal schnell jetzt hier eben leise,
ja.
So, dass das Ganze ich nicht begrüße, aber dass das für mich nicht so schlimm ist, dann ist es eher aus der Sicht heraus der Europäer.
Verstehe.
Ja, mhm. Und hat für mich viel eher den Aspekt, dass wir oder dass eben da die sich jetzt auch zunehmend formierenden linkeren Kräfte in der Demokratischen Partei, bei den Demokraten, dass die eben letztendlich nicht dazu führen, dass wir da jetzt ein bisschen übers Ziel hinausstellen. Wir haben jetzt die Situation, dass eben der Senat alle wilden Pläne, Thema Steuern zum Beispiel, oder Zerschlagung der großen Tech-Unternehmen, die großen Plattformwerte, Amazon und Co., dass da erstmal so ein bisschen gedämpft wird. Ja,
okay.
Und das ist Check and Balance, nicht schlecht.
Wo du sagst, die linkeren Kräfte, es ist in der Tat so, ich habe diese Analyse gelesen, ich weiß gar nicht wo, die sehr schön dargestellt hat, dass die Parteien vor 20 Jahren noch sehr eng in der Mitte waren und dass es tatsächlich da auch in der Parteienlandschaft eine Spaltung gegeben hat, dass die Republikaner sehr weit nach rechts gerückt sind, während die Demokraten tatsächlich weiter nach, sagen wir, ins linksliberale Milieu, also dass die gerückt sind, dass die also jetzt weiter auseinander sind, als sie es historisch je waren.
Das polarisiert sich, also es hat sich mit Trump alles polarisiert.
Ja.
Deswegen also eine riesen Herausforderung auch für Biden, der wirklich Präsident aller Amerikaner.
Auch mit Kamala Harris, es war ja sehr angenehm, mal wieder Stimmen zu hören, die empathisch, vernunftbegabt, konstruktiv waren, sowohl von Biden als auch von Kamala Harris. Also mal ganz andere Töne wieder aus den USA zu hören.
Also ich bin wirklich jetzt
diese positiv. Narzisstischen, selbstverliebten, von der Realität entkoppelten Töne, die
Wobei ja durch die Trump Kamala Harris auch durchaus die nächste Präsidentin werden kann. Nicht? Also wenn, weil das ist auch so ein bisschen, ist unter der Hand da ja durchgereicht worden oder in, sagen wir, in den Humors dann drin, dass er, wenn er 80 ist, in 2 Jahren, durchaus die Möglichkeit besteht, dass er dann eben zurücktritt und dann wäre sie dann Präsidentin.
Wollen wir mal sehen, wenn er gesundheitlich so bleibt, er hat natürlich eine historische Wahl gewonnen, weil noch niemals so viele Menschen für einen Kandidaten gewählt haben, wie für Joe Biden in Amerika.
Ja, auch also, Trump.
Auch Trump.
Nicht? Also das war für mich eine große Überraschung, dass eben, ich dachte eigentlich, das Ganze geht deutlicher aus. Man konnte das ja auch sehr schön in Florida sehen. Früh morgens war eben hier Trump noch nicht führend.
Ja. Mhm.
Und das hat sich dann erst im Laufe des Tages dann raus. Also Trump ist auf der ländlichen Gegend oder in den Ebenen ist er eben weitaus führend und in den Städten dramatisch anders. Also eine richtig extreme Situation.
Hast du von der These gehört, die sagt, dass der knappe Wahlausgang einzig und allein in den, sagen wir mal, ich will es jetzt nicht böse meinen, aber in den provinziellen mittleren Gegenden der USA, dem mittleren Westen, auf das Thema Abtreibung zurückzuführen ist, dass er sich da als sogenannter Abtreibungsgegner positioniert hat, während die anderen, also vermeintlichen Abtreibungsbefürworter, was natürlich so einfach nicht ist, die Frage ist ja, bestimmt das der Staat oder darf das die Frau selber bestimmen? Das ist ja die eigentliche Debatte, nicht dafür oder dagegen. So, aber das ist natürlich ein sehr emotionales, auch religiöses, um nicht zu sagen klerikales Thema in weiten Kreisen der konservativen Bevölkerung in den USA. Und es hat dort einige Stimmen gegeben, die gesagt haben, dass das letztendlich, egal wie Trump ist, weil er dieses, in Anführungszeichen gesprochen, Morden beendet, deswegen wählen wir ihn. Mhm. Das muss also ein maßgeblicher Faktor sein. Ich habe so diese Analyse, diese These gehört, ich kann es weder verifizieren.
Also auf jeden Fall ist es extrem interessant, dass das Thema Covid-19 scheinbar nicht so die große Rolle gespielt hat. Also
obwohl die Zahlen desaströs
sind. Ja. Also es ist, also der Wahlausgang in Amerika ist in vielfacher Hinsicht sehr, sehr interessant und überraschend. Am Ende ist die Sache jetzt erstmal aus jetzt unserer Sicht, die wir ein paar Mal schon gesagt haben, jetzt erstmal gut ausgegangen.
Ja.
Mit Biden haben wir jetzt eine wirkliche Chance, hier nochmal in vielerlei Hinsicht einen neuen Anfang zu machen. Deswegen, wir werden ja gleich das auf den Bildern da auch sehen.
Fangen wir direkt an oder wolltest du noch sagen, warum das plus 13% geworden
ist? Ja, also klar, ich meine, die Wahl hat natürlich erstmal auch zu einer gewissen Befreiungsschlag an den Märkten geführt. Und in diese jetzt eh schon positive Situation hinein kam dann jetzt hier am Montag noch die Nachricht mit dem Impfstoff, beziehungsweise die Nachricht jetzt hier, dass die Phase-3-Testergebnisse jetzt da mit 90% Wirksamkeit deutlich besser sind, wie man das erhofft hatte. Also die in Amerika wurde ja schon mit 50 oder ab 50% schon von einem Erfolg gesprochen, erhofft wurden 70% und jetzt das 90% der Probanden, die geimpft sind, dann eben auch einen wirksamen Schutz bekommen haben. Das war schon eine tolle Sache.
Hat ja selbst auch der Professor Drosten gesagt, ne? Also ja. Von daher, das sieht alles schon ganz gut aus.
Ja, so, also, Markus. Und das sind eben die beiden Punkte, die jetzt hier an dem Markt noch zum Befreiungsschlag geführt haben. Also der DAX-Index hier, damit fast 6% fester, das ist relativ selten. Nach unten schon öfters manchmal.
Aber jetzt ist die Börse ja immer, Markus, zukunftsgerichtet, ne? Weil wenn man die Zahlen hört, die waren jetzt Mitte der Woche etwas geringer, da waren wir unter 20.000 in Deutschland, jetzt sind wir wieder bei 21.000. Das heißt, bis jetzt, was sagen wir mal noch vorauszusehen war, hat sich dieser Lockdown, in dem wir uns gerade befinden, noch nicht so positiv auf die Entwicklung.
Vorsicht, also schau dir den R-Wert an.
Wir sind der R-Wert ist ein bisschen runtergegangen.
Ja, ein bisschen. Wir waren von 0,88 gestern auch heute 0,78 oder sowas. Mhm. Also das ist gut.
Ja, also du bist zufrieden.
Das heißt, ja.
Ich war heute Morgen etwas schockiert, als ich die Zahlen gehört hatte.
Ja, natürlich. Aber auch wenn man die Zahlen jetzt so in diesem 7-Tages-Vergleich macht,
ja.
Damit kann man ja auch dann diesen Wochenendeffekt, dass eben da teilweise Zahlen nicht gemeldet werden, was mich immer wieder aufs Neue überrascht, wie in der Situation hier. Es gibt Institute, gibt die ja nicht melden, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber auf jeden Fall kann man mit diesem 7-Tages-Blick dann auf jeden Fall schon mal das gut in das Verhältnis setzen. Und da sind wir, glaube ich, zu dem letzten oder vor 7 Tagen, auch glaube ich 1.000 oder 2.000 jetzt höher gewesen. Also das ist nicht mehr die Dynamik, die wir gesehen haben vor ein paar Tagen noch, wo es wirklich dramatisch anstieg. Ja. Also dieser Punkt und vor allen Dingen, dass der R-Wert so runterkommt. Das heißt, im Moment haben wir nur noch so, dass eben Runde 100 nur noch 77 anstecken, neu infizieren.
Okay.
Und das ist, also da atme ich erstmal auf.
Gut, okay, gut.
Ich hoffe, dass man das auf dem Video überhaupt erkennen
wir
kann,
was wir da mitgebracht haben. Ein, soweit uns das möglich ist. Da steht drüber die Game Changer, also US-Präsident Biden und ein Corona-Impfstoff. Das waren ja nun die beiden Nachrichten in den letzten 14 Tagen, also jetzt quasi in der letzten Woche. Du hast jetzt hier eine kleine Tabelle gebaut mit grünen und roten Balken. Was sagt uns das? Handelsdeal USA-EU erfolgt.
Ja, also
das ist die erste Zeile.
Ja, ich habe jetzt hier verschiedene, wir werden das ja, glaube ich, auch hinter das Video irgendwie klemmen, sodass man es auch abrufen kann. Hier sind einfach verschiedene Aspekte jetzt hier im Handelsdeal EU-Amerika oder USA-Europa, USA-China, eben Brexit, Staatshaushalte negativ, dann Impfstoff, dann die FED, und also die beiden Zentralbanken, Amerika und hier in Europa, US-Fiskalpaket, keine beiden Senatsmehrheit, steigender Euro-Bewertungsniveau der Märkte. Und das Ganze dann eben über die Renditen für die Anleihen, für die Aktien, für die Edelmetalle. Und dann soll eben hier mit den Farben auch so ein bisschen tendenziell ausgesagt werden, inwiefern das jetzt positiv oder negativ wirkt. Mhm. Wichtig dabei ist eins, also wir haben, auch als wir letztens in die Zukunft gereist sind, hatten wir den Punkt jetzt US-Wahl und auch Impfstoff als die beiden wesentlichen Stellschrauben.
Ja.
Die Weichenstellung schlechthin für den Verlauf, für den positiven von uns erwarteten Verlauf bis Januar definiert. Mhm. Und genau ist das auch. Wobei ich möchte diese Bedeutung nochmal hervorheben. Die Neuwahl in Amerika.
Ja.
Ist ein echter Gamechanger, denn diese 4 Punkte hier sind die, die uns in Europa jetzt seit 2018, Ende 17, Anfang 18 begleiten, wo eben aufgrund der Politik von Herrn Trump diese Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China begannen, mit diesen desaströsen, Problemen, die damit verbunden waren. Dasselbe eben mit auch Europa. Mhm. Ich will ja keine Daimler mehr auf der Wall Street sehen und all diese Dinge, die dann da gemacht wurden. Die Zölle, die eingerichtet wurden von ihnen auf Stahl und also diese ganze Sache. Dann Brexit. Das war ja ebenfalls ein Thema, was uns jetzt hier seit Jahren begleitet,
ja.
Wo wir jetzt auch kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, so in den letzten Zügen jetzt Lind.
Ich hoffe, sagst du so, der Kommunikationschef hat Boris Johnson verlassen. Also das hat das Brexit, die Brexit-Gruppe da extrem geschwächt. Das ist nämlich derjenige, der Brandzünder, der Bombenleger, der das kommunikativ vorbereitet hat, der Strippenzieher.
Ich glaube, wenn Trump gewählt worden wäre, hätte Johnson wahrscheinlich noch eine härtere Gangart eingeschlagen und wäre noch, sagen wir mal, härter in die Verhandlungen
gegangen. Bin gespannt, was jetzt passiert.
Also Biden, der ja auch schon von sich aus gesagt hat, er, Amerika, wollen nicht, dass wir eine erneute harte Grenze haben in Irland. Also da sind schon ganz klare Sachen gesagt worden. Und das erhöht den Druck auf Johnson, der ja eh schon auch mit der Pandemie jetzt hier unter entsprechendem Druck steht, dann nochmals deutlich. Also ist in Bezug auf diese Verhandlungen, die ja jetzt noch bis Mitte November laufen sollen, ne, sind wir ja jetzt, damit das auch ratifiziert werden kann, das ist nochmal ein positiver Schub. Ich habe also jetzt hier.
Aber der Brexit wird kommen, ne? Da siehst du,
das ist. Ja, aber mit also kein harter. Ich will also kein harter Brexit. Das so okay. Ist so
also es wird, die These. Also, du meinst, es wird ein Abkommen
geben? Es wird ein Abkommen geben. Vielleicht gibt es auch Teilabkommen. Und dann wird man sich im neuen Jahr nochmal neu. Also, ich.
Okay, es wird einen Kompromiss geben, ein typisch politischer Kompromiss.
Ja, mit beiden bin ich auch in Bezug auf Brexit eben jetzt hier positiver geworden. Staatshaushalte negativ. Ich denke mal an diese ganzen Diskussionen, die wir hatten. Mit dem Haushaltsdefizit in Italien, was ja schon hier in Brüssel da mit entsprechenden restriktiven Maßnahmen, dann da spricht da kein Mensch mehr von. Also diese vier Punkte, Handelsstreitigkeiten, USA, China, USA, Europa, Brexit und eben diese Problematik, der in der Staatshaushalte, das hat hier seit jetzt 2018 wie ein Damok oder wie vier Damoklesschwerter bei uns jetzt hier in Europa bei den Märkten gehangen. Und das jetzt hier neutralisiert sich.
Siehst das vor einer Lösung?
Dann, ja, ne? Wir sehen hier Bezug auf jetzt Handelsdeal USA-Europa, Aktien hier Euroland positiv.
Ja.
Es ist jetzt, und es besteht eine Chance oder eine erhöhte Chance, dass jetzt hier man in ein konstruktives Gespräch kommen wird. Die Europäer haben hier Dinge in der Waagschale, es sei ja nur an Nord Stream dann da erinnert. Also ich wäre überrascht, wenn die Kanzlerin jetzt hier in den Gesprächen, die denn dann da jetzt kommen werden, zum Beispiel nicht Nord Stream in die Waagschale wirft. Nicht? Na, wir verzichten auf Nord Stream, dafür machen wir einen Deal, Handelsdeal. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wenn die Kommunikation erstmal da ist. Und die ist jetzt gegeben. Zumal, man darf auch nicht vergessen, Biden, das, was Trump gar nicht nachvollziehbar gemacht hat, diese Atomisierung des Westens gegenüber China. China ist für uns hier im Westen die größte Herausforderung. Mhm. Und dass dann jetzt die Kräfte des Westens in Anführungsstrichen so marginalisiert wurden, indem man sich hier so gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat, ist ein Riesenfehler gewesen. Biden denkt da ganz anders. Und insofern wird auch Biden ein enormes Interesse haben, auch in Bezug auf die Verhandlungen, die mit China, die kommen jetzt ja wieder. Phase 2 ist ja noch gar nicht gemacht. Phase 1 haben wir gerade mal erledigt. Mhm. Ja? Also auch hier hat Biden ein hohes Interesse, dass mit den Europäern hier eine Übereinkunft gefunden wird. Und das ist natürlich ebenfalls jetzt hier Aktien-Euroland positiv für uns. Hey Mann, also gerade Deutschland als Exportnation. Also unwahrscheinlich wichtig. Und auch dieses Damokles löst sich jetzt auf. Kein harter Brexit, was wir schon gerade sagten. Also Johnson, jetzt mit der englischen Konjunktur angeschlagen, bekommt jetzt auch nochmal auf der
amerikanischen Corona-Situation Seite. Katastrophal, ja. Lockdown, harter Lockdown, also.
So, also insofern die Wahrscheinlichkeit steigt deutlich, dass auch hier dieses Thema Brexit jetzt durchgeht. Naja, und Staatshaushalte negativ, gut, man muss es ja wirklich konstatieren, das, wofür wir uns vor 2 Jahren noch tierisch aufgeregt haben, bezogen jetzt hier auf diese hohen Negativseiten, gerade in Italien, spricht kein Mensch mehr von. Und ich weiß nicht, ob du dich gefragt hast, was jetzt zum Beispiel Valentina da hinten heißt.
Keine Ahnung.
Also jetzt für die Zuhörer und Zuschauer, ich habe es hier positiv geschrieben und dahinter steht Tina. Und Tina ist so ein Schlagwort für There is no alternative. Das, man erlaube den kleinen Gag, aber es ist wirklich so, dass eben die Staatshaushalte, die nach wie vor negativ sind und auch negativ bleiben werden, dass das eben letztendlich auch die Alternativmöglichkeiten im Sinne von Zinsen hat eben so stark eingrenzt, dass eben der Staatshaushalt, der negativ schon ein Garant dafür ist, dass letztendlich mehr auf die Aktie das Interesse sich richten wird, weil das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch Geld mit vernünftig anlegen zu können. Mhm. Deswegen auch hier grün. Also diese vier Punkte, Game Changer Biden, das passt perfekt.
Also siehst du das alles ja grundsätzlich positiv für die Aktienmärkte?
Ich sehe das jetzt hier, wie man schon erkennen kann, also schwerpunktmäßig grün. Ja. Positiv für die Aktienmärkte, ja, aber auch bei den Edelmetallen, wobei jetzt hier die oberen drei Punkte ja als neutral charakterisiert worden sind, auch für die Edelmetalle Märkte bleibt natürlich die negative Staatshaushaltssituation rund um der westlichen Hemisphäre, bleibt erstmal positiv, weil die all damit verbundenen Kreditaufnahmen, die Ausweitung der Geldmengen, die Zentralbanken, wo wir gleich auch nochmal drauf kommen, alles das spricht dafür, dass auch hier bei den Edelmetallen, Gold vor allen Dingen, wir hier weiter ein positives Sentiment haben werden. Mhm. Nicht wegen der Inflation.
Jetzt das ist haben wir, Markus, die Wirtschaftsweisen gesprochen und der Einbruch in diesem Jahr ist geringer bei 5%, 6,5 waren antizipiert, also geringer als erwartet.
Wir reduzieren uns kontinuierlich, ja.
Hast du es erwartet, dass das so kommen würde oder wie bewertest du diese Aussage? Überrascht dich? Nein.
Ja,
positiv.
Sagen wir mal so, es überrascht, ja. Ist die Tragweite relevant? Nein.
Okay.
Wir hatten ja eh, als das jetzt hier wirklich im März zur Sache ging, hatten wir mit deutlich höheren Einbrüchen gerechnet. Es ist gut zu sehen, dass hier innerhalb diesen Jahre schon so eine gewisse, sagen wir mal, Gegenbewegung eingesetzt hat und dementsprechend dieser starke Verfall nicht ganz in diesem Maße ist, wie jetzt erst geschätzt wurde. Ja, wunderbar. Die grundsätzliche Aussage, aber die wir ja auch schon im März dann da getroffen hatten, dass dieses Jahr desaströser Einbruch in dem Wachstum, der aber in den nächsten, nämlich im nächsten Jahr und in den darauffolgenden Jahr wieder überkompensiert wird. Also, wir verlieren die dieses Jahr 5, wir gewinnen nächstes Jahr 4 und im darauffolgenden Jahr ebenfalls, dann ist die Sache
rückblickend betrachtet in einer langfristigen Betrachtungsweise eine Delle nach unten, aber ja. Kein großer Einbruch in einem generellen Wachstum.
Kein nachhaltiger Einbruch. Ja, und damit sind wir bei dem Punkt, Impfstoff. Der Impfstoff ist der zweite Gamechanger. Auch da nochmal rekapitulierend.
Es sind ja 11 Impfstoffe auch tatsächlich in der Überprüfung. CureVac hat heute angekündigt, dass sie jetzt auch in allerkürzester Zeit in die Phase 3 gehen. Ja, wir wussten ja, dass die nicht die zu den ersten gehören.
Wobei das Interessante ist, CureVac hat noch keinen großen Partner. Ich meine jetzt hier, wir haben ja BioNTech, hat ja eben Pfizer als großen Partner und gerade wenn man da in so eine große Phase 3 geht mit den 40.000 Probanden, ist das schon gut, wenn man einen großen Partner hat. Den muss CureVac erst noch suchen. Nicht? Deswegen sind die auch so lagging im Moment. Aber die Aktie läuft sehr gut im Moment. Natürlich beflügelt die mit den positiven Ergebnissen. Das wird jetzt auch relativ zügig da zu positiven Nachrichten kommen. Also bin ich mir relativ sicher. AstraZeneca als nächster Kandidat. Und dann
das ist eng, das ist die britische.
Wir haben ja, glaube ich, 150 verschiedene Unternehmen, die mit verschiedenen Strategien versuchen,
einen Impfstoff zu machen. Das ist natürlich auch gut so. Also wenn man es global betrachtet, ist das natürlich gut, wenn nicht alle auf den gleichen Impfstoff setzen.
Also sondern ich finde das sowieso interessant, jetzt noch auch hier nochmal zu erwähnen, jetzt hier mit BioNTech oder CureVac, das sind ja alles Unternehmen, die jetzt hier mit dieser mRNA-Technologie arbeiten.
Messenger-RNA,
ja, genau. Komplett ganz neu, neue, noch nie gegeben. Ja, ja. Was eigentlich jetzt hier, auch bei jetzt hier BioNTech, eigentlich erst einmal gedacht war, im Versuch hier eine Krebsbehandlungsmöglichkeit dann dazu geben. Und dann haben die einfach nur schnell genug, als dann die Sache hier in China losging, dann da umgeswappt.
Schon
haben.
Im Januar. Ja. Schon. Und deswegen sind sie jetzt auch die Ersten. Ja. Das ist eine tolle Geschichte, auch wenn man sieht, also das sind ja das ist jetzt ein Ehepaar und die sind Kinder türkischer Einwanderer.
Und er kommt aus Köln.
Er kommt aus Köln. Und es ist natürlich eine wunderbare Geschichte.
Ja, und es ist ein Gamechanger. Also und zwar jetzt nicht, weil jetzt hier übermorgen wir alle geimpft sein werden. Wir werden zwar jetzt hier wahrscheinlich irgendwo Ende des Jahres dann da wieder schon losgehen, aber es wird seine Zeit natürlich brauchen. Das Wichtige ist, und deswegen habe ich es jetzt eben auch als Gamechanger hier da geschrieben, es ändert etwas in den Köpfen. Die Kapitalmarktteilnehmer, die Investoren an den Märkten werden natürlich mit so einer Nachricht auch wieder bereit sein und auch fähig und auch willens sein, nach vorne zu eskontieren und dann damit auch einen Erwartungshorizont aufzubauen. Die politische Änderung mit Biden und die jetzt mittlerweile, wo man mit Zuversicht sagen kann, wir werden einen Impfstoff haben oder sogar mehrere.
Ja, Licht am Ende des Corona-Tunnels, auch wenn es noch ein paar Monate dauert.
Das sind zwei enorme, also die Tragweite ist gar nicht zu unterschätzen. Man sieht hier so viel Grün, es wird nicht mehr grüner werden. Kann man so sagen. Es wird nicht mehr grüner werden. Und deswegen Impfstoff plus jetzt hier Joe Biden ist zusammen eine sehr, sehr gute Nachricht. Und dementsprechend könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir vielleicht jetzt hier mit diesen beiden Nachrichten und dieser ersten positiven Bewegung, die sich jetzt auch durchaus mal mit Gewinnmitnahmen so ein wenig da mal Gewinne mitgenommen werden, wir die Jahresendbewegung eingeleitet
haben. Diese Jahresendrallye, berühmte. Ja. Da machst du natürlich voll mit. Ich habe noch eine Frage, Markus, was mein kleines, bescheidenes Bitcoin-Depot erfreut. Bitcoin knackt die 16 Millionen Dollar Marke. Hat das auch mit dem zu tun, was du gerade hier so quasi euphorisch oder wie was hat Bitcoin und das offensichtlich besser funktioniert?
Man muss bei Bitcoin, also klar, Bitcoin an sich ist ja okay, aber man darf, man muss eine Sache im Hinterkopf halten. Wir hatten das ja auch schon mal angesprochen. In China, die chinesische Regierung ist mittlerweile sehr weit in der Einführung einer digitalen Währung. In Amerika ist man ebenfalls schon relativ weit gediehen in der Konzeption einer digitalen Währung. Die Europäische Zentralbank ist ebenfalls dabei, um das zu organisieren und vorzubereiten. Also wir erleben, und ich glaube, dass das jetzt hier auch dann mit einer Triebfeder für die aktuelle Bewegung sehen, die wir hier im Bitcoin haben, dass wir schlichtweg diese Thematik digitale Währung uns jetzt immer stärker öffnen werden.
Ja, im Handelsblatt stand ein Artikel, ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, ihn zu lesen, werde es aber tun, Blockchain, die stille Revolution. Das heißt, es war ja mal medial gehypt und wir haben alle mehr oder minder verstanden, was es damit auf sich hat. Kryptowährung oder wie du eleganter sagst, digitale Währung ist offensichtlich etwas, was, sagen wir mal, in das Mainstream-Finanzsystem jetzt so langsam eingebunden wird. Das heißt, das Finanzsystem bemächtigt sich dieser eigentlich doch ursprünglich mal subversiv gedachten Technologie.
Ja, also die Zentralbanken, ich meine, auch da ist es wichtig, eins im Hinterkopf zu halten. Die Zentralbanken müssen was tun, per se und jetzt auch, weil die Chinesen schon dabei sind. Also ist ein unwahrscheinlicher jetzt Handlungsdruck entstanden, auch untereinander konkurrierend hier möglichst zügig dazu Potte zu kommen. Denn wovor die Zentralbanken natürlich Angst haben, ist, wenn denn einmal erst so ein Libra kommt, hier Facebook, wo dann so eine digitale Währung definiert wird, die dann auch noch mit Vermögenswerten hinterlegt ist. Das Facebook, ist ja die Planung, dass eben da hier mit Staatsanleihen, mit Gold, also
Edelmetallen etc. Facebook eine Bank auch noch, ne?
Wo also ein wirklicher Gegenwert bei einer Währung hinterlegt ist, da ist. Das ist natürlich in der aktuellen Situation, wo wir ausufernde Geldmengen haben, eine, ich will jetzt nicht sagen revolutionär, aber das ist dann schon, das ist ein Event. Und die Befürchtung der Zentralbanken ist natürlich, dass wenn denn dann solche auch jetzt effektiv wertmäßig hinterlegten Währungen hier dann entstehen, dass dann gutes Geld in Anführungsstrichen, dann schlechtes Geld in Anführungsstrichen verdrängt. Also die Zentralbanken bemühen sich jetzt hier extrem und sehr schnell und deutlichst, um hier auch Herr dieser Bewegung zu bleiben. Denn wenn denn dann einmal erst Libra sich zum Beispiel dann wirklich hier am Markt verfestigen sollte und dann da genutzt wird, verlieren natürlich die Zentralbanken auch ein ganz, ganz wesentliches Steuerungselement. Das können die nicht akzeptieren. Deswegen also, das wird jetzt kommen, das färbt auf den Bitcoin ab, deswegen steigt er meines Erachtens per se in diesem Umfeld, wo ja auch die Edelmetalle steigen, auch wenn im Moment, wie jetzt hier, man bei Edelmetallen sieht, kurzfristige Gewinnmitnahmen bei Impfstoff kommt. Also so grün das hier alles ist, in Bezug auf die Edelmetalle kann es eben durchaus passieren, das sehen wir ja auch vielleicht im Moment schon, dass es auch mal da Gewinne mitgenommen werden, weil es eben nicht mehr so schlimm kommt, wie einmal gedacht. Insofern ist aber dann die Betonung auf kurzfristig.
Okay, gut. Ja, Markus, dann, mit Blick auf die Uhr, wir haben noch den unteren Teil der Tabelle. Möchtest du da noch was zu sagen oder haben wir das schon genügend angerissen?
Ja, vielleicht ganz noch hervorhebend hier keine beiden Senatsmehrheit.
Also, das zeichnet sich aktuell ab.
Ja, also wesentlich ist da mit Sicherheit, wir haben ja im Januar, ich glaube am 5. Januar, am 5. Januar sind diese, sagen wir mal, Stichwahlen, auch in Georgia wieder mal. Und da wird sich dann zeigen, ob denn dann da die Demokraten es schaffen, im Rahmen dieser Stichwahl, dass man hier auf 50-50 kommt im Senat. Mhm. Und wenn das passieren würde, hätten wir natürlich eben bei den Entscheidungen, die 50-50 mit der Kamala Harris dann auch, so mal das Zünger an der Waage. Mhm. Das würde bedeuten, dass dann letztendlich in letzter Konsequenz doch die Demokraten dann auch im Senat dann regieren können.
Ja.
Also ein wichtiger Punkt. Im Moment jedenfalls ist das nicht der Fall oder zeichnet sich jetzt noch nicht ab. Deswegen hier erstmal keine beiden Senatsmehrheit. Heißt erstmal für die amerikanischen Aktien positiv, weil eben jetzt hier Steuererhöhungen nicht in dem Maße kommen, wenn überhaupt, wie bis dato jetzt hier erst erwartet, aus der jetzt Regierung Biden. Mhm. Ansonsten ist es für die anderen Märkte erstmal neutral. Aber das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Es bleibt also noch spannend. Nicht deswegen, weil jetzt der Herr Trump noch irgend da ein Schlupfloch gefunden hat, weswegen er da das Ganze noch mal kippen kann, sondern weil eventuell im Senat doch noch mal eine Weichenverschiebung kommen wird. Und ansonsten vielleicht eine Sache noch, hier Fed und die Zentralbanken expansiv. Das war so, das ist so und das bleibt so. Wir haben jetzt gerade gestern, glaube ich, war es gewesen, wo Frau Lagarde in Sintra, wo normalerweise dieses Zentralbankertreffen ist, in Portugal, ist ja, glaube ich, jetzt auch alles via Online-Konferenzschaltung, aber heißt doch, ist eben Sintra. Mhm. Naja, jedenfalls, hier ist nochmal deutlich gesagt worden, was wir ja auch schon vermutet haben, ne, der EZB im Oktober wird geredet und im Dezember wird gehandelt. Also wir können jetzt nach dem gestrigen, was ich da gehört habe, können wir davon ausgehen, wir werden im Dezember von der EZB nochmals eine die ausweitende Politik, die wird nochmals erhöht werden. Nochmals Zinsänderungen gehe ich von aus, nochmals Programmverlängerung, PEP wird verlängert. Also wir werden hier nochmal weiter sehen, dass jetzt hier die EZB nochmals bemüht ist.
Bis ins Frühjahr hinein, ja, bis in den Sommer hinein.
Das geht weiter. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn das bedeutet natürlich, dass wir hier weiterhin flach bleiben werden von den Zinsstrukturkurven. Mhm. Ne? Okay. Und übrigens, ganz interessant, das sollte man auch noch mal kurz eben erwähnen, dass eben hier, als es so aussah, dass eben Biden hier sogar durcharbeiten könnte, zogen die Renditen sofort an. Mhm. Mit der Überlegung, dass eben dann da es wurde, glaube ich, so 5 Billionen in den Mund genommen, also nochmal extrem große Konjunkturpakete kommen, die müssen natürlich irgendwie refinanziert werden und dann haben da schon die Zinsmärkte angezogen. Das ist auch wieder abverkauft worden, das wo klar war, dass hier erstmal Biden jetzt im Moment erstmal keine Senatsmehrheit hat. Deswegen haben da auch die Zinsen nachgegeben. Deswegen, es bleibt hier weiter flach auf der Zinsseite. Es wirkt auf die Aktien eher positiv, weil in letzter Konsequenz die Zentralbanken feuern hier weiter. Wir sind aktuell in der Eurozone minus 0,2 in der Inflationsrate. Also das ist in der offiziellen Inflationsrate, nicht? Dass wir hier weiterhin die Asset Inflation sehen, also Immobilienpreise, Edelmetall, Aktien, ne, also als Sachwerte, ist ein anderes Paar Schuh. Aber in der offiziell definierten von der EZB Inflationskorb, Systematik, sind wir nach wie vor jetzt hier noch weit entfernt von 2%. Kämpfen eigentlich eher gegen eine jetzt hier
Deflation
in Bezug auf diesen Korb, der da definiert wurde. Und wir werden jetzt nochmal im Dezember einen Schub sehen durch die EZB. Also das bleibt hier alles positiv. Am Ende des Tages, das, was wir mit unserer Reise in die Zukunft so jetzt einfach mal sportlich definiert haben, das
sind wir on track?
Ja, okay. Also ich glaube wirklich, dass wir jetzt hier, wie gesagt, mal so ein paar Tage gewinnen mit Namen, so auch heute.
Ja.
Aber ich glaube, wir sind in dieser Jahresendbewegung jetzt drin und die zieht in das Jahr, also nicht nur Jahresendbewegung, sondern das zieht in das neue Jahr hinein.
Werden wir begleiten. Wir leben, Markus, vielen Dank bis hierhin. Wir leben ja in so Zeiten, in denen jetzt gerade sehr große politische Hebel bewegt werden, Biden und Impfstoff. Und wir werden das weiter beobachten, was das mit den Märkten tut und warum die sich wie entwickeln. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder, oder?
Jawohl.
Danke für deinen Besuch, Markus.
Danke dir für die Einladung.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.